Die Mediathek der Zeppelin-Universität präsentiert einen Vortrag aus der Ringvorlesung Inseln der Freiheit. Professor Dr. Maren Lehmann, Inhaberin des ZU-Lehrstuhls für soziologische Theorie, sprach am 4. März 2019 unter dem Titel Zeitwombly und die Kunst zu schwimmen.
Vielleicht lohnt es sich heute sogar, klar, der Hinweis auf den Hilbig-Vortrag, der ist vielleicht treffend deshalb, weil es die Poesie ist, die Dichtung, über die ich auch auf Twombly gekommen bin, denn es ist vielleicht der Künstler, der zwischen Dichtung und Malerei, zwischen Dichtung und Grafik auf eine Weise vermittelt hat, die die Grenzen im Modus des Verschwimmens deutlich macht. Also es sind tatsächlich Einschreibungen der Dichtung, der Poesie im engeren Sinne in die Malerei. Dazu werde ich vielleicht ein bisschen was sagen, aber das ist der Pfad, auf den ich auf Twombly kommen kann. Außerdem für diejenigen unter Ihnen, die sich das mal irgendwo anschauen, es ist erstaunlich auch, wie sich so eine filigrane Art des Arbeitens mit den riesenhaften Formaten, was ich jetzt auf diesen Folien überhaupt nicht darstellen kann, verbindet. Also Sie haben ganz selten bei Twombly, hören Sie mich eigentlich alle oder muss ich das verstellen? Sonst geben Sie bitte ein Zeichen. Vielleicht ist es ja auch langweilig und dann sind Sie ganz froh. Es wird auch in diesem Vortrag wahrscheinlich kurz vorkommen, dass sowas passieren kann. Die Filigranität des Arbeitens, diese wirklich ganz leichthändigen Zeichnungen, die sich auf riesen, wirklich riesenhaften, wandfüllend Formaten wiederfinden, muss man auch erstmal verstehen. Also ich hätte jetzt wahrscheinlich eine Abneigung gegen große Formate gehabt, habe aber keine Abneigung gegen den Versuch, sowas zu verstehen. Und einen Ertrag eines solchen Versuchs wird vielleicht jetzt dieser Vortrag bilden. Also über Zeitwomblys Hero und Leander aus dem Jahr 1984, eine vierteilige Tafel, und ganz am Ende wird noch stehen die Ergänzung, die ich auch im Abstract zu diesem Vortrag angekündigt habe, die Ergänzung, die er ein Jahr später malt und an Christopher Marlowe widmet oder auf ihn auch hinweist. Das werden wir sehen. Aber das ist auch bei mir heute nur ein Nachtrag. Wenn man über Inseln nachdenkt, und jetzt bin ich in meinem Text, denkt man immer entweder über Refugien nach oder über Gefängnisse. Das Thema siedelt irgendwo zwischen der Felsenburg Schnabels, die in der Südsee liegen sollte, Prosperos Insel, die im Bermuda-Archipel gelegen haben könnte, Dumas Château d'If, das im Mittelmeer liegt, und Seilers Hiddensee in der Ostsee. Inseln. Und damit habe ich eben angefangen, mich zu beschäftigen, als ich überlegt habe, was ich vortrage, weil warum eigentlich Inseln der Freiheit? Inseln haben mit Wasser zu tun, mit ozeanischem Meer, mit Unendlichkeit, der sie eine endliche Grenze setzen. Inseln haben mit Schiffbruch zu tun, mit dem Glück des Gerettetseins und der Ungewissheit des Überlebens. Inseln sind wie Schiffe, schwimmendes Festland, Hoheitsgebiete einer entsendenden und bekannten oder einer eingeborenen und unbekannten Macht. Es ist ein Glück, an Land zu sein, wie es oder wenn es ein Glück ist, wieder dazuzugehören, wieder zu wissen, wer man ist, wieder jemand zu sein. Und gestrandete Schiffbrüchige richten sich ihrer Herkunftsordnung gemäß auch ihre Inseln ein. Das ist von Robinson Crusoe bekannt. Sie richten sich ihrer Herkunftsordnung gemäß auch ihre Inseln ein, vielleicht in der Hoffnung, die auf dem Festland sonst erforderlichen Rücksichten nicht nehmen zu müssen, zivilisatorisch unbefangen zu sein, aber doch als Duplikat dessen, dass sie verlassen haben, so etwa, wie man es vielleicht von der Meuterei auf der Bounty oder sowas kennt. Man mag das Freiheit nennen, dieses Inselglück. Dieses Glück, tun zu können, was zu tun ist, ohne es tun zu müssen. Aber es ist immer eine umgrenzte Freiheit, eine Freiheit am Strand, eine Freiheit im engen Hinterland des Ufers und im Angesicht eines Untergangs, dem man entronnen ist und den man doch zu gewärtigen hat. Vermutlich müsste man sagen, die Freiheit der Inseln ist eine Unfreiheit, über die man, weil sich Oase und Gefängnis so zum Verwechseln ähnlich sind, trügerisch erleichtert ist. An Inseln ist möglicherweise vor allem interessant, wie das Medium beschaffen ist, das sie umgibt. Ist es, wenn man so formulieren darf, ein freundliches, ist es ein feindliches Medium? Also es ist eigentlich im Grunde so eine Heuristik, der Karin hat gesagt, dass ich in der soziologischen Theorie arbeite, der ich meistens folge, wenn ich über irgendwas arbeite oder auch nur nachdenke, bietet sich immer die Frage an, was ist eigentlich nicht gemeint, wenn von dem und dem die Rede ist. Was ist nicht gemeint, wenn von einer Insel die Rede ist? Ist das eine Form, die in einem Medium schwimmt und wie sieht dieses Medium aus? Ist es freundlich, ist es feindlich? Kann man sich nur vor ihm retten, auf die Insel? Oder kann man sich ihm auch hingeben? Trägt es also vielleicht genauso wie das Inselland? Ist es vielleicht nicht bloß eine Bedrohung von Glück und Freiheit, sondern selbst ein glücklicher, freier Ort? Oder wenn kein Ort, so doch ein Raum, ein Medium der Freiheit. Kurz, liegt das Glück, besteht die Freiheit immer darin, festen Boden unter den Füßen zu haben, oder liegt es nicht vielleicht auch darin, diese Insel der Freiheit aufgeben zu können, um sich im Medium der Freiheit zu verlieren, im Wasser? Liegt es darin, anzulanden und zu stranden? Oder liegt es nicht vielleicht auch darin, zu schwimmen? Muss man nicht, salopp gesagt, viel eher runter von der Insel als auf sie rauf, um frei zu sein? Vergessen wir nicht, dass mit dem Titel Insel der Freiheit oder Inseln der Freiheit stets Unabhängigkeitsbestrebungen bezeichnet worden sind, etwa die irischen. Kämpfe und Kriege, Separationsversuche. Man versucht, solche Inseln meistens nicht einfach zu finden und zu erreichen, sondern man hat sie üblicherweise bereits gefunden und versucht, sie nur zu verteidigen gegen diejenigen, die am Strand auftauchen. Der Strand der Inseln ist eine Mauer und die Insel selbst ist nur insofern ein Garten. Der Ausdruck Insel der Freiheit beschreibt ja einen paradiesischen Hortus Conclusus, wie eine Festung ein Garten überhaupt sein kann. Damit komme ich zu meinem ersten inhaltlichen Punkt bezogen auf mein Thema über Cy Twombly. Es mag Ihnen abgedroschen vorkommen, Cy Twombly hier nicht mittels einer Werke und Lebenswege oder einer Freunde und Feinde Biografie vorzustellen, sondern und tatsächlich nur an John Donnes berühmte Meditation, die hat bis jetzt in dieser Ringvorlesung noch niemand zitiert, überraschenderweise, John Donnes berühmte Meditation über die Einsamkeit zu erinnern. Ist ja auch wenn das meistens so zitiert wird, kein Gedicht. Ich beginne nicht nur deshalb so, weil Twombly selbst immer dann, wenn es etwas zu verstehen galt, auf Dichtungen zurückgegriffen hat, sondern vor allem aus zwei Gründen. Zum einen erlaubt Donnes Notiz einen Vorgriff auf die Legende von Hero und Leander, bei der es um zwei einander gegenüberliegende Karpsvorgebirge geht, von denen die beiden Liebenden abreißen wie Landmassen, die im Meer versinken. Vielleicht müsste man präziser sagen, wie Landzungen, die verstummen. Die Legende spricht vom Flackern eines Feuers, John Donne vom Läuten einer Glocke, aber in beiden Fällen ist von Wahrnehmungen die Rede, denen die Wahrnehmenden sich nicht entziehen können. Weil sie sich in dem Geschick, das Feuer oder Glocke ankündigen, nicht vertreten lassen können. In der Liebe nicht, im Tod nicht und auch im Menschsein nicht. Brechen von der Landmasse Europas Menschen ab und versinken im Meer, und sei dies ein einzelner, tollkühner junger Mann auf der Suche nach seinem Glück, so vermindert jeder einzelne von ihnen nicht bloß abstrakt die Menschenmenge oder die Menschheit, sondern mich selbst, meine konkrete, verwickelte Menschlichkeit, mein Island. Das habe ich da so in geschweiften Klammern, glaube ich, daneben geschrieben, weil das in dem Originaltext noch so geschrieben ist. Also die Etymologie von Insel ist Island und Island, Ich-Land. Zum anderen Zum anderen lässt sich Twombly's Lebenswerk verstehen als Archäologie dieser abgerissenen Landmassen Europas. Dieser Sohn eines Sportlehrers und eines Schwimmlehrers übrigens, der war seinen Namen, der ist irgendwie ein Basketballstar gewesen und hat deswegen, also Sai, als Spitznamen gehabt und den hat er seinem Sohn einfach vererbt und seinem Enkel dann schließlich übrigens auch. Dieser Sohn eines Sportlehrers verlässt Amerika, diese Insel der Freiheit, reist in die Mittelmeerlandschaft und bildet sein ganzes Leben lang dort immer neue Wurzeln. Auf das Intensivste beschäftigt mit Wahrnehmungen, die, sonst gäbe es die Zeichnungen, Gemälde, Skulpturen und Fotografien nicht, außerdem gibt es Wandteppiche, die aber verschollen sind, die zu Beobachtungen werden, Wahrnehmungen, die zu Beobachtungen werden. Zu einer Gewohnheit, einem Habitus also. Twombly ist, würde ich sagen, zeitlebens damit beschäftigt. Genauer, er arbeitet an der Möglichkeit, das Wasser zu verstehen, das Meer. Er versucht zu verstehen. Denn abzubilden oder darzustellen gibt es nichts. Die Welt des Mittelmeers ist versunken. Er schaut aufs Meer. Da ist auf den ersten Blick nichts. Also wartet er und zeichnet, könnte man sagen, dieses Nichts auf. Das nämlich, was auftaucht. Jedes winzige Zeichen, noch kleinste, unverständliche Bruchstücke. Und vielleicht kann man auch da, vielleicht auch wieder für die Studierenden vor allen Dingen sagen, innerhalb der soziologischen Theorie, für die ich arbeite, ist Emergenz ein wichtiger Grundbegriff und das bedeutet einfach auftauchen. Und wenn etwas auftaucht, wird es erstmal nicht verständlich sein, weil wir den Ort nicht kennen, an dem es aufgetaucht ist und deswegen eben ständig kontextuell zu bestimmen versuchen, in welchem Kontext sich etwas zeigt, um dann das, was sich zeigt, in diesem Kontext verstehen zu können. Aber das nur eine Seitenbemerkung. Er zeichnet auf. Jedes winzige Zeichen, kleinste, unverständliche Bruchstücke. Im Grunde haben wir als Betrachter seiner Werke nichts anderes zu tun, als diesen Aufzeichnungen zu vertrauen. Dieses Wort wähle ich mit Bedacht, zu vertrauen. Denn unterschätzen wir das nicht. Wir schauen aufs Meer, benommen von der Sonne, ein Gleißen. Leanders Glieder schimmern, heißt es bei Ovid, bei Marlowe, bei Keats. Ein Gleißen taucht auf, ein Fetzen eines Rufens oder Schreins fliegt vorbei und wir, betrunken vor lauter Freizeit, folgen der Plausibilität des Gewohnten. Es ist nichts, es wird schon nichts sein. Nicht so Twombly, er zeichnet. Und weil sich nicht verstehen lässt, was sich da zeigt, zeichnet er es als Unverständliches. Er rezensiert es nicht, er korrigiert es nicht, er zeichnet. Keine vollendete Kontur, ein Krakel. Keine voluminöse Gestalt, ein Fetzen. Und so weiter, immer weiter. Mitnichten also haben wir es, was vielfach zu lesen ist, mit einem kindischen Gekritzel zu tun. Es ist vielleicht das Schlagwort, was sich durch die Besprechungen von Twombly's Lebenswerk so zieht. Mitnichten haben wir es mit einem kindischen Gekritzel zu tun. Mitnichten auch mit einem irgendwie anachronistischen, dem Geschehen der heutigen Welt abgewandten, zum dekorativ ausgemalten Geschreibsel geronnenen Symbolismus. Wir haben es, behaupte ich, noch nicht einmal mit einem abstrakten Expressionismus zu tun, obwohl Twombly's Werk üblicherweise so rubriziert wird. Vielleicht ist sogar der Ausdruck der fiebrigen Spontanität, den Thierry Greub für Twombly's Zeichnen gefunden hat, der eigentlich ganz schön ist, vielleicht ist dieser Ausdruck aber trotzdem nicht richtig. Denn Twombly ist über alle Maßen geduldig. Alles andere also als fiebrig oder auch nur nervös oder erhitzt. Und er ist eben auch nicht spontan oder impulsiv, sondern auf eine gelassene Weise wach. Er lässt die Welt sich zeigen, wenn sie sich zeigt und wie sie sich zeigt. Ist auch eine spezifische Großzügigkeit, müsste man vielleicht sagen. Twombly, wie Roland Barthes dies sehr schön beschrieben hat, wäscht und bügelt eine Hose nicht erst, die er als Knäuel in der Zimmerecke liegen sieht. Er zeigt sie als Abfall, Barths Ausdruck. Er zeigt sie als Abfall in einem Sinne, die nicht den Rest einer verlorenen Perfektion meint, sondern eine Deplatzierung. Zur Hose gehört der, der sie abgestreift und von sich geworfen hat, und es ist zwar nur noch die Hose da, aber mit der Hose zeigt sich, und zwar nur, wenn man sie nicht bügelt, die Geste des Abstreifens. Was sich da zeigt, ist der Rest einer Geste, nicht der Rest eines Gegenstandes. Twombly zeigt auch die Schrift nicht kalligraphisch, sondern als Geste, die im Schreiben die Schrift und den Schriftsinn andeutet. Als Anspielung, wie der Bart, als Anspielung einer nicht mehr präsenten Bedeutung in einer präsenten Bewegung. Gelegentlich können Sie finden, dass es ist aber von ihm selber so gut wie kein Interview gegeben, nicht bestätigt, dass er, und zwar während seiner Armeezeit, das ist eigentlich ein, finde ich, typischer Witz, während seiner Armeezeit, also wenn man Zeit hat, hätte er im Dunkeln zu schreiben versucht, um sich dieses Schönschreiben abzugewöhnen, was man in der Schule beigebracht kriegt. Also er hätte sich in einen verdunkelten Raum gesetzt und einfach geschrieben und dann zu sehen, was dann, wie das dann aussieht eigentlich. Also kann man irgendeine Form von Schriftspur produzieren und ohne zu reproduzieren, was einem als Schreiben mal beigebracht worden ist. Das ist aber, also taucht hier auch in meinem Skript nicht auf, eine Seitenbemerkung, weil ich keinen Beleg für diese Geschichte gefunden habe. Sie ist auch als Geschichte nicht erforderlich, weil wir ja dahinter noch ein 50-jähriges Lebenswerk haben. Kein kindisches Gekritzel also, sondern in einem sehr präzisen Sinn eine Archäologie des Realen, das nur ist, wenn es sich zeigt, dessen einzig mögliche Wirklichkeit die Form ist, in der es sich zeigt, und das zwar unverständlich, aber als solches sehr gut verständlich ist. Da ist etwas geschehen. Die Leinwand ist ein Schauplatz, Bart. Man versteht also, behaupte ich, diese Werke ohne weiteres, wenn man sich fragt, wie man sich fühlen und wie man sich verhalten würde, wenn man ahnte, dass die Klippe, auf der man angewurzelt steht, dieses Island, der Feigenbaum hier bei Rilke, wenn man ahnt, dass die Klippe, auf der man angewurzelt steht, abreißen könnte, was würde man dann tun? Die Frage ist immer, was passiert da? Der Betrachter steht bei Twombly immer auf der Landzunge, auf der Spitze der Klippe, er geht nicht weg, also auch einem, was Bart da beschreibt, ein Ausdruck von Konzentration über lange Zeit. Der Betrachter steht auf der Landzunge, auf der Spitze der Klippe, schaut über das Wasser und sucht nach Anhaltspunkten des Verständlichen. Diese Anhaltspunkte sind bei Twombly meist Schriftzeichen, weil auf diese Weise Verstehbarkeit, Sinn und Bedeutung angedeutet werden kann. Schrift symbolisiert Kultur, auch dann noch, wenn sie versunken, aufgelöst, abgerissen ist und sich nur noch Bruchstücke zeigen. Und Twombly, wie gesagt, zeigt diese Bruchstücke als gestische Zufälle, als sich ereignendes Schreiben. So, das Werk, was ich angekündigt habe, jetzt einmal hier so in der breiten Draufsicht, das ist, also vielleicht, weiß ich nicht, hat jemand diese wie hieß die denn, wie war denn die Reihe, Manet, Turner, Twombly wahrscheinlich der Zeit nach auch, die es sich, ich glaube, 2011 in Stuttgart gegeben hat und wo man noch angenommen hat, dass Twombly noch käme, was aber dann also mit seinem Tod zusammenfiel, da konnte man das sehen. Da konnte man übrigens auch zugeordnet kleinere Skizzen und Skulpturen sehen, die alle diesen, wie war die Beschreibung, also diesen Being Concerned with Water gewidmet waren, also auch dieses hier. Aber auch da hat man wieder mit mehreren Wänden zu tun, vor denen man sich da bewegen muss. Drei Riesentafeln, die alle so 2x2, 2x3 Meter hoch sind, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Und die vierte Tafel ist ein einfacher Zettel. Den werde ich Ihnen dann noch zeigen. Der ist nicht größer als eben so ein Zettel. Tafel 4. Ich werde auch an Hero und Leandro, dem Werk, das ich heute näher diskutieren will, sehen, dass diese Schriftgeste auch das ist, was von Personen bleibt. wieder als anspielende Geste, von weit größerem Takt als darstellende Bildwerke üblicherweise sind. Der Ertrunkene wird eben nicht, wie das meistens in den Bildern zu Hero und Leander ist, der Ertrunkene wird nicht als wassertriefender Pin-up-Boy gezeigt, über den eine von Haaren und Gewändern umflorte Hero stürzt, sondern als ins Wasser geschriebene, ja geradezu vom Wasser selbst, so lange als möglich bewahrte Spur eines Sinns, den Hero noch gerade so verstand. Schließlich verschwindet sogar die Leinwand, deren Spur findet sich kaum noch in einem nicht sehr viel mehr als Schreibblock großen Zettel, auf dem eine Gedichtzeile notiert ist. Sehr gut lesbar, zeige ich Ihnen dann auch noch, sehr gut lesbar, Geste und Sinn nicht einmal mehr ambivalent, denn es mag zwar sein, dass man John Keats nicht kennt, aber es kann nicht sein, dass man die Inschrift der Tafel 4 nicht entziffern kann, während das sonst bei Twombly's Gemälden meistens so ist, dass man da langen Entzifferungsaufwand braucht, um diese Poeme wiederzufinden, die man vielleicht dann da zitiert oder nicht zitiert findet. So dass man sagen kann, zur anspielenden Geste geworden ist hier die Fläche selbst, im Schritt von der dritten auf die vierte Tafel, die Fläche selbst. Der Vers spricht von einem Meer, das wir nicht mehr sehen, in einer Bildtafel, in der sich die Leinwand verloren hat. Nur noch ein Zettel, nur ein wenig Schrift, keine Farbe, keine Malerei mehr. Ein Grabstein, eine nüchtern bilanzierende Notiz eines Zuschauers, der froh ist, auf dem Trocknen geblieben zu sein. Wir werden sehen. Und worüber ich nicht sprechen kann, wenn einen sowas so entsetzt, dass man dann, man hat ja sowas wie ein, wie gesagt, einen Grabstein oder sowas da am Schluss. Es gibt überraschend wenig Irritation, sagen wir mal, bei Urnenbeisetzungen, wenn die Leute versenkt werden in Löcher, die kleiner sind als die Stiefelschäfte, die dieser Mensch mal getragen hat. Das muss man sich vor Augen halten. Das irritiert in unserer Kultur niemanden. Ja, und dann sehen wir so einen kleinen Zettel da und der ist uns nicht groß genug. Na, es bleibt eben nicht mehr als ein Wort oder ein Name oder hier eben eine Gedichtzeile. So sehr irritierend für unsere Kultur ist dieses Zufriedensein mit ganz geringen Resten, zufälligen Gesten eigentlich gar nicht. Vorab zwei Hinweise auf das, was Durst Grünbein in seinen soeben erschienenen Aufsätzen die Akademie, so heißt dieser Aufsatz auch, die Akademie des Meeres nennt, nämlich über das Mittelmeer. Der Legende nach durchschwimmt Leander eine Meerenge, um zu seiner Geliebten zu kommen. Er tut das nachts zweimal nach Sestos und zurück nach Abydos und er tut es den Sommer und den Herbst über, bis er im Winter ertrinkt. Er tut es viele Male, bis er ertrinkt. Diese Legende mag stimmen oder nicht, sagt sich ein junger Intellektueller am Anfang des 19. Jahrhunderts, aber der Sache nach müsste es gehen. Man müsste doch diese keine anderthalb Kilometer breite Strecke schaffen. Okay, man ist nicht sonderlich trainiert, aber dafür ist man auch bescheiden genug, das Projekt nicht im Dezember, sondern im Mai anzugehen. Aber auch im Mai, man kann das sehr schön im ersten Band von Brodels Geschichte der Mittelmeerwelt nachlesen, kann es noch unberechenbar kalt und stürmisch sein. Was bleibt, ist ein Krampf. Unten die letzten Verse. Was bleibt, ist ein Krampf und die ernüchternde Einsicht, dass es kein Spaß war. Schwimmwettkämpfe über die Dardanellen finden bis heute statt, ich glaube jedes Jahr. Mengen von Beteiligten. Auch auf genau dieser Strecke. Und sportliches Durchhalten ist eher das Ziel als das andere Ufer. Man muss das nicht unbedingt gemacht haben, sagt Lord Byron. Aber das weiß man erst hinterher und wenigstens ist man nicht tot. Aber das wäre es auch nicht wert gewesen, schließlich macht man es ja bloß um des Ruhmes, nicht um der Liebe willen. Der Ruhm mag sich nicht so recht eingestellt haben, okay, aber die Liebe ist verloren, das ist schwer, mit Leander möchte man nicht tauschen. Wahrscheinlich ist also dieses Gedicht bekannter, viel bekannter sogar mittlerweile, als sonst andere Rezeptionen, soweit sie nicht überhaupt das Märchen erzählen oder zu Liedern finden. Kein Spaß ist es auch, Und wir müssen nicht Grünbein lesen, um das zu wissen. Für die vielen Einzelnen, ich hatte gesagt, schon bei John Donne, ein einzelner, wagemutiger, junger Mann genügt. Kein Spaß ist es auch, und wir müssen nicht Grünbein lesen, um das zu wissen, für die vielen Einzelnen, die von den Küsten Nordafrikas nicht nur, sondern eben auch Kleinasiens, von wo aus auch Leander sich ins Meer wirft, nach Europa zu gelangen versuchen. Es ist die Grenze zu Europa, die Leander zu überwinden hat, wenn er Hero erreichen will. Das Mittelmeer sieht auf den Karten heute noch aus wie ein Whirlpool, eine prunkvolle Badewanne, so durchs Grünbein, in der Mitte des Kontinents. Solange man, wie in der Antike, aus der die Hero- und Leander-Legende stammt, annehmen kann, die Welt sei eine von Ozeanen umrandete Scheibe, nimmt sich in deren Mitte das von Inseln übersäte Meer selbst wie eine blaue Insel aus. Heute, so Grünbein, sind es die Europäer, die ihre Seite dieses Meeres immer noch als eine Scheibe sehen, Zitat, an die das von begehrlichen Schwimmern bevölkerte Mittelmeer anbrandet. Vom Rand ihrer befestigten Scheibe stoßen sie die von den südlichen und östlichen Küsten herüberschwimmenden, wie vom Turm einer Festung, herunter, und die touristisch Interessierten unter den Europäern sind die antiquiertesten im Wortsinne, weil sie das Mittelmeer als ihren Whirlpool behalten möchten und die Schwimmer deshalb noch nicht einmal ins Wasser lassen möchten, sondern den Rand ihrer Europascheibe mit den südlichen Küsten des Mittelmeers identifizieren und ihre Paradiesmauern lieber so errichten möchten, dass sie die Strände und das Meer einschließen. Vielleicht kann es keine Verständigung geben zwischen denen, die diese Festung zu ihrer von Wohlstand umhüllten Insel der Freiheit ausbauen, und jenen, die das Meer als Weltinsel sehen, die man nur erreichen und auf die man sich nur einlassen muss, um dann und sogleich frei zu sein. Es sind die mutigsten und entschlossensten ihrer Kulturen, die das wagen, aber wir erwarten sie nicht und stellen ihnen kein orientierendes Licht auf, wie Hero das für Leander tat, sondern sammeln sie, wenn sie es denn bis dahin geschafft haben, an unseren Stränden auf, wie jene Hose, von der Bart sprach. Abfall einer für uns uninteressanten Möglichkeit. Anspielung auf eine Freiheit, die wir nicht brauchen, weil wir sie haben. Aber es sind Liebende, und ich sage das ohne jede Romantik, für die das Mittelmeer die Insel der Freiheit ist. Sie begehren, was wir haben. Sie begehren, was wir sind. So verwurzelt und sicher, so wunschlos zufrieden, dass wir nicht einmal mehr verstehen, was Begehren ist und wozu es verführt. Zur Hoffnung. Und die Hoffnung ist die Geste, die Leander dazu bringt, sich in dieses eisige Meer zu stürzen. Twombly macht daraus eine gestische Spur, aus der sich zuerst die Linie und dann die Farbe und schließlich aller Grund verliert. Es bleibt ein Zettel, es bleibt eine Notiz, die, nicht anders als in vielen anderen früheren seiner Tafelbilder, in die Leinwand zurückgespielt, die nirgends wieder eingeschrieben werden kann. Der Zettel bleibt separat übrig. Eingeklebte Zettel, ich bekomme dann, glaube ich, auch noch ein kleineres Bild davon, wenn ich auf diese Tafel komme. Eingeklebte Zettel mit solchen Notizen finden sich in vielen Bildern bei Twombly. Richtig so rein geklebt mit Farbe, reingeschrieben. Aber hier ist es ein Nachtrag. Wir sehen uns die Tafeln im Einzelnen an. Hero und Leander. Die Legende ist bekannt. Sie, von ihren Eltern in die Schule der Aphrodite gegeben und zu ihrem Schutz in einem Turm untergebracht, wo sie von einer Amme betreut und bewacht wird. Er, einer von vielen jungen Männern seiner Art, auf der Suche nach Zeitvertreib, möglichst in Gestalt einer Frau. Beide werden für ihre Schönheit gerühmt. Für Hero wird das prekär, als sie erwachsen und zur begehrtesten Trophäe der jährlichen Feste der Aphrodite wird. Das kann man übrigens am schönsten bei Christopher Marlowe nachlesen. Eine ganz unwirkliche Erscheinung sei sie gewesen, ein Windhauch nur aus weißen Schleiern und rosigen Händen, eine Seele also, wie die Rede vom Windhauch, vom Atmen, von der Anima ja stets andeutet. Körperlos fast, was ihr nicht recht sein kann, sie ist eine Frau. Sie hat, wenn sie Seele hat, auch Leib. Für Leander wird seine Schönheit ebenfalls prekär, weil er sich eins ums andere Mal gezwungen sieht, zu beteuern, er sei doch kein Mädchen, auch bei Marlow. Eine Chiffre natürlich, um das Begehren der Männer mit der Unterstellung abzuwehren, es sei fehladressiert. Also für beide wird ihre Schönheit prekär, als Männer anfangen, sich für sie zu interessieren. Sie halten sich, könnte man sagen, aneinander fest, um ihrer aufdringlichen Umgebung zu entkommen. Einander aber entkommen sie nicht. Das Begehren, vor dem sie sich zu retten versuchen, dringt als Misstrauen in ihr Verhältnis ein und bindet sie fester, als ihnen lieb sein kann. Sie begegnen einander sofort. Sowohl im Sinne ihrer sich treffenden Blicke auf dem Frühlingsfest der Aphrodite, als auch im Sinne der sich treffenden Körper. Das Fest der ersten Begegnung endet mit dem Versprechen, sich wieder zu begegnen, sich wieder zu treffen. Und sofort schleicht sich das Misstrauen ein. Leander kann Hero nicht einfach besitzen. Sowohl sein als auch ihr Stand, nicht zuletzt ihrer beider Jugend, sprechen dagegen. Also verabreden sie sich heimlich. Er verfällt auf die draufgängerische Idee, nächtens zu ihr zu schwimmen. Sie kokettiert sofort mit der Nacktheit, in der er dann zu ihr käme, und bietet die Fackel zur Beleuchtung an. Sie ist also fast ein bisschen frivol. Das geht gut, solange es gut geht. Aber von Anfang an argwöhnt Hero, sobald Leander sich ihrem Gefühl nach verspätet, dass er sie nicht liebt, also er wäre zu spät losgeschwommen und so. Sofort argwöhnt sie, dass er sie nicht liebt oder nicht genug liebt, um der Gefahr zu trotzen oder sich wenigstens ein bisschen anzustrengen. Und von Anfang an argwöhnt Leander, sobald Hero bei seiner Ankunft nicht sofort seine nassen Glieder in ihr weißes Bett legt und dem Sturm, dem er entronnen durch ihr Gebaren Konkurrenz macht, ihn also nicht auf die einzige Art tröstet, die er akzeptieren möchte, sofort argwöhnt auch er, dass sie ihn nicht liebt oder nicht genug liebt. Im Grunde eine konventionelle Konstellation. Er hat es schwer und lässt es dauernd durchblicken, damit sie ihn tröstet. Sie findet, dass das Schwere gerade leicht würde, dadurch, dass es um der Liebe, also um ihrer Heros willen, erbracht wird, und stellt daher überbietende, leichtsinnige Forderungen. Man muss ja sagen, sie muss ja auch nicht schwimmen. Okay, gestern war es zwar stürmisch, sagt sie bei Marlow, aber, nee, bei Ovid sagt sie das in diesem Briefwechsel. Gestern war es zwar stürmisch, da konntest du nicht kommen, aber vorgestern und vorvorgestern war es auch stürmisch und da bist du gekommen. Da hat sie doch auch nichts ausgemacht. Was ist denn jetzt auf einmal los, liebst du mich? Und so weiter. Von Anfang an auch setzen Routinen und Gewöhnungen ein, die sie sich beide nicht verzeihen. Sich selbst nicht, dem anderen nicht. Sie fängt bald an, nicht mehr am Strand auf und ab zu gehen und seine Spuren im Sand zu suchen. Sie hört auch auf, von ihrem Turmfenster aus das Wasser nach Zeichen von ihm abzusuchen. Sie sitzt mit ihrer Amme beim Strickzeug und schläft darüber ein. Der Trost, den sie sich selbst deswegen einredet, dann träume ich, du wärst schon da, kommt ihr selbst schal vor, aber sie schläft trotzdem ein. Und er fängt an, sein Leben zu lieben. Er wägt Leidenschaft gegen Wetter ab, schwimmt manchmal schon fast lustlos los. Das Wasser sei ja schon geteilt wie ein Gleis, schreibt er bei Ovid, vordergründig, um Heros Sorge zu beschwichtigen, er könnte sich verirren. Womit sie aber nur meint, sich verspäten. Und unterwegs lässt er sich Zeit. Bei Marlow lässt er sich auf eine Tändelei mit Neptun ein, der ihn heftig umwirbt. Kurz, kaum ist die Liebe erfüllt, verlieren sie sich aus den Augen. Und weil das so ist, misstrauen sie einander. Dieses Misstrauen schwindet nur in der körperlichen Begegnung, aber ihm scheint die Anstrengung im Wasser fast herausfordernder und attraktiver zu werden. Und sie träumt lieber im Halbschlaf, als Nacht für Nacht diesen kältestarren, erschöpften Kerl warm zu tunen. Die Spur ihren Namen verblasst und erlöscht bei Twombly schon auf der ersten von 4 Tafeln. Danach kommen sie nicht mehr vor. Aber die Geschichte ist noch lang. Da ist kein Wassergraben zu sehen, wie etwa William Turner, an dessen Kante Hero ihrem Geliebten eher nachschreit, nachruft als nachschaut. Da ist nur eine auslaufende Farbspur und eine zur Schliere werdende Schriftgeste, sonst nichts. Ein erfülltes Begehren, eine, wie der Bart, verliebte Müdigkeit, aus der heraus die Angst sich erneuert. Natürlich ist es überflüssig zu sagen, wie weit verzweigt diese Geschichte rezipiert und wiedererzählt worden ist. Das Volkslied von den beiden Königskindern darf auf keinem Chorfestival fehlen. Und wer die Tränen der Rührung nicht gesehen hat, die selbst abgebrühte großstädtische Männergesangvereine bei Das Wasser war viel zu tief überschwemmt, der hat gar nichts gesehen. Die Geschichte taucht auf im Märchen vom Dornröschen, das das Dornröschen in ihrem Turm schläft und aus seiner Jungfräulichkeit erweckt werden muss, indem ein Prinz sie mit den Rosen spickt, von denen sie umrankt ist und mit der Spindel sticht, die sie aus der Hand fallen ließ. Sie findet sich wieder in Romeo- und Julia-Romanzen aller Art, mögen die Klippen der Vorgebirge über dem Meer auch verbürgerlicht sein zu Balkonen über gepflasterten Straßen. Die Geschichte verzweigt sich so weit, weil sie letztlich zu jeder dyadischen Sozialität passt. Sie passt zu jeder Situation, in der die Unmöglichkeit völligen Verstehens offenbar wird. Sie passt schließlich auch zu dem Klischee, diese Unmöglichkeit liege begründet in Hindernissen, die von missgünstigen Mitmenschen errichtet worden seien. Es sind, kann man wissen, die Liebenden selbst, die sich nicht verstehen können. Liebende erkennt man Luhmann zufolge ja gerade daran, dass sie das wissen und ertragen. Wer liebt, ist unglücklich. Immer unglücklich, heißt es in Luhmanns Liebe als Passion, weil er und weil sie nie genau weiß, nie sicher sein kann, immer in Angst ist und weil es keine einzige Kommunikationsform gibt, die diese Angst nehmen und Sicherheit verschaffen könnte. Auch Heros Fackel nicht. Also karlauernd interpretiert, aber ich glaube nicht, dass das ein Karlauer ist, bei der Interpretation dieses Werkes, auch die Aufklärung und ihre Helden nicht. Das Licht hilft nicht, weil die Kommunikation nicht hilft. Schließlich passt die Geschichte auch zu zahllosen Ideologemen der verpassten Gelegenheit. Es wird Winter, also warte nicht auf bessere Zeiten. Hier ist Abydos, da ist Sestos, also warte nicht, schwimme. In dieser Angst vor der verpassten Gelegenheit, eigentlich keine Angst, sondern bloß eine Furcht, liegt eine Drohung. Wir könnten uns ja zum letzten Mal sehen. Also hab dich nicht so. Sie erzeugt eine Knappheit, eine Bedrängnis, die aus der erfüllenden Begegnung eine zu füllende Lücke macht. Und diese zu füllende Lücke erstickt dann die Liebe. Auf der zweiten und dann auch auf der dritten Tafel breitet Twombly die andere Seite dieser Knappheit aus. Eine weite und sich immer weiter, nämlich sogar über die Horizontlinie ausbreitende Fläche. Das Meer. Und wir assoziieren das ja nur, dass das das Meer ist, weil wir die Geschichte kennen. Es kann alles Mögliche sein. Zunächst könnte irgendwo noch ein Arm sein, ein Bein, eine Stirn. Und unter der weiß auslaufenden Farbe deuten sich manchmal noch Schraffuren an, die Schrift sein könnten. Aber zu sehen ist von all dem nichts. Man ahnt es, weil man danach sucht, weil man die Fläche abtastet nach Spuren des Bekannten, Verständlichen. Auf diese beiden mittleren Tafeln zu sehen, macht daher vielleicht deutlicher als jeder Liebesroman, was Begehren ist. Und das Begehren, ich habe das schon gesagt, ist der Gegenstand dieser Legende. Man lässt sich auf das Wasser ein. Man schwimmt. Der Blick jedenfalls schwimmt. Die Beobachtung surft auf ihrer eigenen Ambivalenz. Dies ist der Punkt, auf den ich hinaus will, der mich auch am ehesten an dieser ganzen Frage interessiert. Denn schon die zweite Tafel lässt die Differenz, aus der das Problem entsteht, das den Namen Hero und Leander trägt, gerade noch erkennen. Sie taucht als Hell-Dunkel-Differenz noch hier und da auf, organisiert sich aber schon nicht mehr zu einer Form. Sie löst sich in ihr eigenes Medium auf und das erst. Diese Auflösung macht die Differenz selbst als Form sichtbar. Wir haben nichts mehr, um uns zwischen der einen oder der anderen Seite zu entscheiden. Wir sind, ich erinnere nochmal an John Donne, als Island involved. Das zu beobachten ist Schwimmen, eine Bewegung, genauer eine Gewohnheit, ein Habitus, das habe ich schon gesagt, nicht des Sich-Befreiens aus der Ambivalenz, sondern des Sich-Befreiens in Form der Ambivalenz, des Sich-Einlassens aufs Gelöstsein. Wer gegen das Wasser kämpft, kann nicht schwimmen. Verschiedentlich liest man deshalb auch in den Hero- und Leander-Legenden, aber das ist irgendwie Legion, das findet man ganz oft, dass Seeleute nicht schwimmen lernen. Sie ordnen sich der See unter. Als Schiffbrüchige bleiben sie ergeben in den eigenen Tod, um nicht gegen das Ertrinken anzukämpfen, das dadurch nur verlängert würde. Sollte man das annehmen, dass Schwimmen ein sich treiben lassen im Modus des Todes ist? Und sollte man das fürchten? Wird nicht bitterer Ernst erst durch die Wiederholung daraus, die Leander zwingt, zwischen Schwimmen und Schiffbruch zu oszillieren? Er überlebt das nur, solange er diese seine Differenz, die Differenz, die seine Identität ausmacht, Schwimmen oder Schiffbruch, zugunsten einer ihrer Seiten zu entscheiden vermag, Schwimmen. Solange ihm das gelingt, überlebt er das. Was da auftaucht, wenn die Differenz als Differenz auftaucht, dunkle Flecken wie hingewischt in die alles verwischende Fläche, ist aber die Möglichkeit des Schiffbruchs. Der Schiffbrüchige schwimmt nicht, sondern wird allenfalls an Land geschwemmt, vielleicht auch von einem Boot aufgegriffen. Zurück in die Ambivalenz kann er dann aber nicht. Dann wäre Leander weiß es und denkt in endlosen Schleifen darüber nach. Dann wäre nicht er, sondern Hero verloren. Er fände nicht zurück zu ihr. Wer mehrmals die Seite wechseln will, muss die Unterscheidung reflektieren. Wer nur einmal die Seite wechseln will, muss die Unterscheidung vermeiden. Leander hätte in diesem Fall vielleicht den weiten Landweg um das Schwarze Meer herum nehmen müssen und Hero hätte sehr lange warten müssen. Auch solche Märchen finden sie ja übrigens. Schwimmen ist zwar viel gefährlicher, geht aber schneller und der Rückweg scheint immer offen zu stehen, denn auch er geht ja schnell. Leander ist, wenn man das bedenkt, nie frei. Jedenfalls von dem Moment an nicht frei, wo er das Ufer erblickt oder ans Ufer auch nur denkt. Er ist dann nicht frei, weil die Unterscheidung ihn bindet. Und sie bindet ihn immer asymmetrisch, immer entweder auf Heros Seite oder auf der anderen. Er ist dann hin und her gerissen zwischen Sestos und Abydos. Nur im Wasser, ohne Aussicht auf irgendein Ufer, ist er frei. Er ist dann vielleicht doch jenes Island Island, das John Donne für unmöglich hielt, der Schwimmer selber. Diese Überlegung macht nicht nur deutlich, jedenfalls hoffe ich das, dass Freiheit kein kommoder Zustand ist. Sie ist vielleicht nicht mal etwas, was man suchen soll. Sie ist nicht bequem, sie ist nicht gemütlich. Sie ist dem Tode verwandt. Seine Rivalin vielleicht, sein genaues anderes, aber eben deshalb ihm zum Verwechseln ähnlich. Das lohnt einen kleinen Exkurs, auf den ich auch gleich ein zweites Mal zurückkommen werde, nämlich auf den Inselroman Crusoe, den vielleicht auch der eine oder die andere von Ihnen gelesen hat. In diesem Inselroman Crusoe hat Lutz Seiler nicht bloß einen solchen Leander beschrieben, der schiffbrüchig, und das ist ja die Vokabel, die quer durch den Roman sich zieht, der schiffbrüchig auf seine verlorene Schwester wartet und seine Zeit damit verbringt, seine Mitmenschen am Schwimmen zu hindern, um sie vor dem Schiffbruch zu bewahren. Und wie bei Twombly, so werden auch bei Seiler laufend Gedichtfetzen an oder aus den Beständen, wie es immer heißt, an- oder aufgeschwemmt. Sie tauchen am Strand auf, sie tauchen im Sand auf. Meistens, glaube ich, ist es Trakel. Oft Novalis, Rilke oder Keats sind es nicht. Aber da kann ich mich vielleicht auch falsch erinnern. Man kann das alles entziffern und nachlesen wieder, wie bei Twombly. Aber darauf kommt es mir im Moment gar nicht an. Auf gar keine Story kommt es mir an. Ein Appendix zum Roman erinnert nämlich an die vielen, die versucht haben, die Meerenge zwischen Hiddensee und Dänemark wie einen nördlich harmlosen Hellespont zu durchschwimmen. Kaum jemandem ist es gelungen. Es ist auch natürlich ungefähr 10-mal so breit. Erinnern kann man aber an eine sagenhafte Geschichte, nämlich die eines Rostocker Arztes, der tatsächlich diese Meerenge in weitem nördlichen Bogen umschwommen hat, um nicht aufgefischt zu werden, der also auch aus der Fahrrinne der Containerschiffe ins offene Meer ausweichen musste. Dieser junge ostdeutsche Leander, wir befinden uns in den frühen 70er Jahren, trainierte sommers wie winters und legte dabei Marathonstrecken zurück, immer nachts, 2 Jahre lang. Er trainierte den Umgang mit Krämpfen, Lord Byron hätte seine Freude doch noch gehabt, mit Müdigkeit, mit Hunger und Durst. Er lernt die Seekarte auswendig. Schließlich durchschwimmt er im Juli 1971 von Kühlungsborn nach Fehmarn das offene Meer, 48 Kilometer weit, für die er 24 Stunden braucht. Ich hatte, sagt er dem Segler, der ihn schließlich aufnimmt, oder genauer, dem er schließlich erlaubt, ihn aufzunehmen, ich hatte noch für 4 oder 5 Stunden Energie. 24 Stunden. Die Europäer lesen solche Geschichten sehr gerne. Den aus Afrika und Asien herüberkommenden Schwimmern im Mittelmeer begegnen sie angesichts dieser Lust mit erstaunlichem Achselzucken. Die dritte Tafel. Diese dritte Tafel ist gelegentlich sehr einleuchtend, finde ich, wenn diese Vokabel hier überhaupt passt, als Whiteout kommentiert worden, als jene Wetterlage also, in der in einem plötzlich alles verschluckenden Eis- oder Schneenebel jede Kontur sich verliert. Offenbar ist das unter Fliegern insbesondere bekannt, Segelfliegern, Hubschrauberpiloten so. Ein Eis- und Schneenebel, der jede Kontur wegnimmt, in der jede Kontur sich verliert. Bekannt sind die Lichtverhältnisse, weil das einmal inszeniert worden ist im Film, aus dem Film Fargo. Und der Film macht es auch so ähnlich wie Twombly in seinem Marlowe-Bild, das ich Ihnen am Schluss noch zeigen werde. Die Coens unterspülen diesen Whiteout nämlich auch mit Blut, um überhaupt so eine Kontur hinzukriegen, einen Kontrast hinzukriegen, der daraus wieder eine Geschichte macht. Leander verliert die Orientierung also nicht, weil die Fackel, die Hero ihm entzündet hat, vom Sturm gelöscht wird. Sondern alles wird gelöscht. Er unterscheidet sich nicht mehr. Er verliert sich in seinem Medium. Es ist dieser Moment, da er versinkt und von Neptun umworben wird, der ihn ebenso begehrt wie Leander Hero. Hatte er sich zunächst noch gewehrt, losgerissen, auch diesmal mit der Notiz, ich bin doch gar kein Mädchen, so gibt er sich jetzt hin. Bevor wir das zu früh als Leanders zweite Liebesgeschichte romantisieren, wie das verschiedentlich gemacht worden ist, wahrscheinlich in Anspielung auf Twombly's Persönlichkeit selber, und sowas ist immer falsch, wenn man aus den Werken sozusagen auf die Persönlichkeit direkt anspielt, sollten wir auch hier den Ernst der Lage verstehen. Leander versinkt. Leanders Spur löst sich in Wasser und Nebel auf. Er verschwindet. 3 Arten des Verschwindens, notiert Lutz Seiler im bereits erwähnten Appendix, wären zu unterscheiden. 3 Arten des Verschwindens, und das zitiere ich mal ausführlich, weil ich das nicht mir ausdenken kann. Erstens, der Aufbruch. Aus Rücksicht hat der Flüchtling niemandem Bescheid gegeben. Und Sie können das, wenn Sie Ovids Liebesbriefe, einmal Leander an Hero, einmal Hero an Leander, nachlesen, wird das da genauso erzählt. Erstens, der Aufbruch. Aus Rücksicht hat der Flüchtling niemandem Bescheid gegeben. Er hinterlegt auch nichts. Keinen Abschiedsbrief, kein Zeichen. Er lässt Ausweis und Portemonnaie zurück. Alles, um seine Nächsten zu schützen, das heißt, zu entlasten vom Vorwurf der Mitwisserschaft, der Fluchthilfe womöglich. Es geht darum, Mutter, Vater, Schwester und Bruder zu bewahren vor endlosen Verhören, Schikanen und Gefängnisstrafen. Zu diesem ersten Verschwinden gehört, dass der Flüchtling die Wäschezeichen aus seinen Kleidern entfernt. Indizien, die seine Herkunft verraten könnten, falls er aufgegriffen werden sollte, draußen auf dem Meer. Stunden später wird dieser Flüchtling vermisst. Er ist ein Vermisster geworden. Nicht selten hat er seine Spur gekonnt, verwischt, kein Verdacht, vielleicht bis auf den heutigen Tag. Die sogenannte Dunkelziffer, niemand wird jemals erforschen, wie viele dieser vermissten Flüchtlinge waren. Und ich habe ihn gezeigt, vor jetzt 1,5 Jahren, 22.000 Menschen. Das Eintauchen ins Meer, der Fluchtversuch, die hohe See, die Kälte, ein Krampf, nur Wasser und Wellen und niemandem Bescheid gesagt. Kein Trost also. Und keiner da. Das ist ja auch Leanders Lage. Er geht in dieses eiskalte Wasser Und er hat niemandem Bescheid gesagt und er ist nackt. Keiner da, nur absolute Einsamkeit. Welche Kränkung, welche verdammte Kränkung ist das? Dann die Phasen des Ertrinkens, des Erstickens. 5 Stadien werden unterschieden. Phase 1, der Kampf des Flüchtlings vor dem Untergehen. Panikreaktion, heftigste Bewegung, der Kopf noch über Wasser, Inspirationsphase. Also er versucht Luft zu kriegen, ist damit gemeint. Phase 2, die Apnoe-Phase. Der Flüchtling taucht ab und hält den Atem an. Phase 3, Anreicherung seines Bluts mit CO2, was ein erneutes Luftschnappen erzwingt, ausgelöst durch maximalen Atemreiz. Phase 4, Wasser wird geschluckt, das sich in den Atemwegen mit Luft und Schleim der Bronchien zu einem weißen, dichten, feinblasigen Brei vermischt. Verschluss der Stimmritze, wenig Bewegung, relative Ruhe. Erst dann, bedingt durch Sauerstoffmangel im Gehirn, beginnen die Erstickungskrämpfe. Das heißt, Wiedereinsatz heftigster Bewegungen, Zerreißungen der Atmungsmuskulatur, Kampf ums Überleben. Der Flüchtling verliert endlich, möchte man sagen, das Bewusstsein. Phase 5, Exitus. Der Tote auf dem Meeresgrund. Sein Stoffwechsel ist entgleist, sein Kreislauf zusammengebrochen, das Herz steht still. Zum zweiten Verschwinden gehört auch die Strecke unter Wasser, die der tote Flüchtling zunächst auf allen Vieren zurücklegt. Seine Leiche treibt wie ein müder, schnüffelnder Hund über den Meeresboden, mit gesenktem Kopf auf dem Grund. Schleifende Stirn, schleifende Knie, schleifende Hände, Abschürfungen bis auf die Knochen, abgeschliffene Knochen. Die Extremitäten hängen herab und wirken wie der Kiel eines Schiffes. Eine Zeit lang ist er dort unten mit den kalten Strömungen unterwegs. Dann Fäulnis, Faulgase auftauchen, auflösen. Die Fresstunnel der Aale im Falle der Ostsee, nagendes Getier, große und kleinste Lebewesen, ein stetiger Zerfall. Nicht wenige Leichen bleiben und werden Teil der Gezeiten, Teil der Ostsee, Meer des Friedens, Endstation. Manche werden angeschwemmt, entweder am verhassten oder am ersehnten Ufer. Dann das dritte Verschwinden. Und hier Zitat Ende. Das dritte Verschwinden. Der Vermisste verliert sich in den Akten. Er wird namenlos und bleibt es. Die vierte Tafel. Dann ist nur noch eine Akte da. Ein Zettel, der irgendwas zitieren kann oder irgendetwas anderes, aber diese Notiz ist ganz und gar grundlos. Sie hat ihr Medium verloren. Sie hat es gewechselt. Kein Meer mehr, nur noch Papier. Und kein edles Papier, ein beliebiges, weißes Blatt. Ganz anders unschuldig und rein als Heros Haut, als die schimmernden Glieder der beiden Liebenden, als die Oberfläche der Ostsee oder des Mittelmeers. He is gone. Ich danke Ihnen.